Sie gehen noch jeden Samstag in Tbilisi auf die Straße. Ein buntes Volk, viele Studenten, aber auch ältere Frauen und Männer. Hier ein bisschen karnevaleske Renitenz, dort gravitätischer politischer Ernst. Zu beiden Seiten des Rustaveli-Prospekts der roboterhafte Aufmarsch der Polizei. Brutal geht sie gegen Menschen vor, die ihre Grundrechte einfordern. Giga Sedania fasst die Lage seiner Profession entsprechend philosophisch zusammen.
In Georgia, you can now observe a certain societal schizophrenia, you know.
Man kann in Georgien eine gewisse gesellschaftliche Schizophrenie beobachten. Die Regierung tut so, als wäre sie eine Diktatur. Und die Protestierenden benehmen sich so, als würden sie in einer freien Gesellschaft leben. Manchmal überzeugt die Regierung mehr, manchmal sind die Protestierenden überzeugender.
Dass die Zukunft die Seiten gewechselt hat, die Demokratie an den Rand ihrer Abschaffung gedrängt wurde, wollen weite Teile der georgischen Zivilgesellschaft nicht hinnehmen. Der Protest gegen den diktatorischen Eifer der Regierung hält seit mehr als 500 Tagen an. Ausgelöst wurde er von der Entscheidung des georgischen Regimes, die Beitrittsverhandlungen mit der EU auszusetzen. Im Oktober 2024 waren dem höchst unpopulären Entschluss manipulierte Parlamentswahlen vorangegangen.
Dies ist ein Kampf. Wir kämpfen für unsere Grundrechte. Der Kampf hält an und noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Für Proteste drohen inzwischen hohe Strafen. In der georgischen Hauptstadt wurde in den letzten 2 Jahren ein ausgeklügeltes System zur Gesichtserkennung weiter ausgebaut. Der Auftrag für Polyface war an das Moskauer Unternehmen Papillon AO mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst FSB gegangen. Am georgischen Parlament und den Häusern der Umgebung hängen inzwischen Kameras wie Fledermäuse nebeneinander unter dem Dach. Noch Monate nach Demonstrationen können Teilnehmer ausfindig gemacht und mit spektakulären Geldstrafen belegt werden. Auch Bankkonten werden gerne eingefroren. Das Verhüllen des Gesichts gilt der Regierungspartei Georgischer Traum als Straftat.
Ich war 5 Tage im Gefängnis. Eine ganz neue Erfahrung, denn ich war da nie zuvor.
Der Dichter Pater Shamugia gerät nicht zum ersten Mal ins Visier der Obrigkeit. Seine satirischen Verse bröckeln gern den dumpfen Ernst des Regimes an.
Bei einer Demonstration habe ich die Straße überquert. Das ist natürlich schwer kriminell. Sie haben mich deshalb auch in eine Isolationszelle gesteckt. Inzwischen werden Menschen schon verhaftet, wenn sie einfach nur auf dem Bürgersteig stehen. Es gibt hier eine Menge Gelegenheiten, um im Gefängnis zu landen.
Ein Klima der Einschüchterung und Gewalt. Angst greift um sich. Der Staat ist wieder unheimlich geworden. Der Verkehr auf dem Rustaveli-Prospekt braust unaufhörlich. Abgaswolken hängen schwer in der Luft. Rucksacktouristen mischen sich mit ambitioniert stilwilligen Besuchern aus Moskau oder St. Petersburg. Dazwischen Sonntagsfamilien. Auf dem Trottoir dösen hier und da gut genährte Straßenhunde im Schatten der Platanen. Alles wie immer. Und doch ist alles ganz anders.
Im Moment findet hier so ein umgreifender, autoritärer und man kann vielleicht fast schon sagen totalitärer Angriff auf die Zivilgesellschaft und Demokratie statt. Das betrifft natürlich viele einzelne Menschen, Studierende, Aktivisten, aber auch Künstler, Schauspieler, Journalisten und sogar Geschäftsleute.
Hans Gutbrot ist Politologe und Experte für internationale Beziehungen. Er lehrt und forscht an der Elia-Universität in Tbilisi. Georgien ist er über Jahrzehnte schon verbunden.
So ein autoritärer Angriff wird ja oft doch auch mit großem Geschick durchgeführt. Und es gibt sehr viel rechtliche Handhabe, um Leute zu belangen. Für wirklich friedliche Proteste, freie Meinungsäußerungen. Es gibt in Georgien pro Kopf, gerechnet auf die Bevölkerungszahl, im Moment mehr politische Gefangene als in Russland.
Über 20 repressive Gesetze sind in den letzten 2 Jahren vorangebracht und kontinuierlich verschärft worden. Dazu zählen das nach russischem Vorbild erlassene ausländische Agentengesetz oder das LGBTQ-Gesetz. Je länger die Proteste anhalten, desto barscher werden die Grundrechte gekappt. Faktisch wurde die Versammlungsfreiheit abgeschafft. Zudem steht es unter Strafe, die Regierung als illegitim zu bezeichnen.
Of course, the authoritarian tendencies have become unmistakable.
Die autoritären Tendenzen sind unmissverständlich. Der Vorstoß dieser Regierung, alle Bereiche des öffentlichen Lebens zu kontrollieren, der Versuch, die Zivilgesellschaft komplett zu zerstören, die Übernahme aller Bildungs- und Kulturinstitutionen, die Schikanierung der freien Medien, die Inhaftierung der Oppositionsführer, all das zeugt von dem Vorstoß, hier eine völlig autoritäre Gesellschaft zu etablieren, ganz ohne die Fassade demokratischer Institutionen.
Abseits des Rustaveli-Prachtboulevards wogt in Tbilisis Altstadt eine Symphonie aus verwitterten Häusern voller An- und Aufbauten, umlaufenden Holzbalkonen, Balustraden, Gärten, Toren, Durchfahrten, Mäuerchen und Innenhöfen. Männer liegen hier sonntags nachmittags unter dem Auto und reparieren irgendetwas. Katzen indes liegen müde in der Sonne. Hier krümmt sich die Stadt und windet sich und man ahnt angesichts aller Improvisation, dass Tbilisi immer schon vom Kommen und Gehen geprägt war. Ein Babylon, ein wenig Unruhe, ein wenig Ungeklärtheit, immer aber auf Gemeinschaft ausgerichtet. Über diesem staubigen, vielschichtigen Stadtkörper zieht ein architektonisches Glas- und Stahlgewitter auf. Die alles überragende Residenz von Bidzina Ivanischwili, dem milliardenschweren Gründer der Regierungspartei Georgischer Traum. Er Konzernzentrale als Stadtschloss. Hartnäckig distanziert sich die Villa von dem Stadtgefüge unter ihr. Monumental, hart, ungemütlich und aseptisch. Die Architektur hatte den Regierungsstil Bidzina Ivanischwilis lange vorweggenommen. Heute darf es niemanden mehr wundern, dass der Oligarch ein Haifischbecken zu Hause hat.
Letztlich ist es tatsächlich nur Bidzina Ivanischwili, der selber die Entscheidung trifft.
Er hat kein Amt inne, figuriert aber als allmächtiger Strippenzieher. Der asketisch wirkende Oligarch wird verehrt wie ein heiliger großer Meister. Im Fernsehen kann man schon mal hören, dass nur zwei Männer gut waren für Georgien, Jesus und Bidzina Ivanischwili.
Man kann ihn charakterisieren als vielleicht den einsamsten Mann im Kaukasus. Eine Figur, die sich sehr zurückzunehmen versteht, die leise spricht. Es ist ein sehr geschickter Schachspieler, der auch mit einem Milliardenvermögen aus Russland zurückgekehrt ist. Also solche Verhältnisse kennen wir nicht. In praktisch keinem anderen Land. Sein Privatvermögen beträgt etwa ein Drittel des Bruttosozialproduktes. Und damit hat er natürlich immense Mittel in der Hand, um sich letztlich fast alles zu kaufen. Vor allem sehr viele Politiker, die für ihn arbeiten.
Ein engmaschiges Loyalitätsprojekt.
Na, letztlich ist es im Moment eine kleine Clique, die Macht an sich gerissen hat und die Macht sehr gerne eben auch behalten will und behalten muss.
Die Regierung selbst bezeichnet sich als Ruling Team. Nach und nach ersetzte Ivanischwili Politiker, angetreten war der georgische Traum 2012 als Koalition, durch eigene Leute aus seinem Geschäftsumfeld, durch seinen Bodyguard, seinen Finanzberater, seinen Anwalt. Methodisch orientieren sich die Ivanischwilisten an Russland. Es ist der Versuch einer Gleichschaltung der Gesellschaft. Die EU würde da nur stören. Daher wird sie denunziert.
Georgien kann sich dann eben dieses Festlegen auf Europa nicht leisten, weil wir haben ja Russland als Nachbar, also diese Kriegsängste. Sieht, was in der Ukraine passiert ist. Das alles spielt in der Propaganda eine Rolle.
Saal Andronikaschwili, Literaturwissenschaftler und Publizist, Professor am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin.
Vor allem, dass Europa die georgischen Werte angeblich zerstört und die Regierung angeblich für die georgische Werte einsteht, wobei das Gegenteil ist wahr, weil sie sind für die Polarisierung der Gesellschaft, sie schüren Hass, sie töten jede Empathie. Das sieht man jeden Tag, wie traumatisiert die Gesellschaft wird.
Da ist etwa die Journalistin Mzia Amoglobili, Sacharow-Preisträgerin und Mitbegründerin der einflussreichen Online-Medien Batum Lebi und Netgazeti. Eine der profiliertesten Verteidigerinnen der Meinungsfreiheit.
Who is in unlawful detention since January 12th of 2025.
Die seit dem 12. Januar 2025 in rechtswidriger Haft ist. In der ersten Nacht im Gefängnis ist Mzia Amaglobeli von einem Polizisten angegriffen worden, während ihre Hände in Handschellen lagen, und zwar auf dem Rücken. Er hat versucht, sie zu schlagen und konnte nur von anderen Polizisten aufgehalten werden. Er hat ihr noch ins Gesicht gespuckt.
Officers, but when he got closer to her, he spat onto her face.
Irma Dimitraze ist auch Journalistin bei Batum Lebi und eine Freundin der Inhaftierten. Mzia Amoglobeli wird für ihren Mut und ihre Standhaftigkeit als Heldin verehrt. Ihr Vergehen? Eine Ohrfeige, die einem Polizeikapitän ins Gesicht geschallt war. Eine Geste der Selbstermächtigung, denn die Polizei hatte wild auf Demonstranten eingeprügelt, während sie sie abführte.
And Mzia went on a hunger strike for 38 days, which costed her her health.
Mzia ist dann in Haft für 38 Tage in einen Hungerstreik getreten, der ihre Gesundheit ruiniert hat.
Die Journalistin leidet an einer Augenkrankheit, die sich in Haft dramatisch verschlimmert hat. Sie droht gänzlich zu erblinden. Adäquate medizinische Betreuung wird ihr aber verwehrt. 2 Jahre Freiheitsentzug hat ihr der Richter für die Ohrfeige gegeben. Bis vor kurzem wäre das eine Sache von ein paar hundert Lari gewesen. Die Empörung über diesen radikalen Durchgriff ist groß. Als der Dichter Sviat Ratjani bei Protesten festgenommen und vor Gericht gestellt wurde, wiederholte er die Ohrfeige. Er klatschte einem Polizisten die flache Hand auf die Wange. Seine Verlegerin Gwanza Jobava ist voller Anerkennung.
Sviat Ratjani wollte der Gesellschaft zeigen, ja ein Beispiel statuieren, dass wir unsere Würde verteidigen und handeln sollen. Es war eine symbolische Geste. Dafür hat er 2 Jahre Haft bekommen. Unglaublich. Denn es war die Polizei, die auf die Menschen bei den Protesten eingeknüppelt hat. Ganz offen, im Fokus von Kameras und Live-Übertragungen. Niemand ist dafür bestraft worden. Aber sie verhaften plötzlich unsere Dichter.
Sviat Ratjani ist ein preisgekrönter Lyriker und Übersetzer. Er hat Rilke aus dem Deutschen ins Georgische übertragen.
Das sind Menschen, die das in Kauf nehmen, dass ihnen Freiheit entzogen wird, aber trotzdem weiterkämpfen.
Die georgische Obrigkeit fürchtet sie. Ihr Pathos hat Wucht. Deshalb hat man Sviat Ratjani wohl auch in eine Isolationszelle gesteckt. Die Haftbedingungen sind jedenfalls so schwer wie möglich. Seine Familie kann der Dichter nur selten sehen.
Sie tun alles, um Menschen zu brechen.
Die Schwachstelle des Ruling Teams ist es, dass es keine guten Argumente gibt, warum man sich ihnen anschließen sollte. Der Philosoph Giga Sedania macht eine Handbewegung, als wolle er den ganzen chauvinistischen, rassistischen und nationalistischen Irrsinn, den beispielsweise der reichweitenstärkste Propagandasender verbreitet, vom Tisch wischen. Er heißt zynischerweise Imedi, Hoffnung.
Sie haben Verschwörungstheorien, zum Beispiel, dass der ganze Westen, darunter auch die USA, von einem Deep State regiert werden, von ominösen Kräften. Das ist offizielle Linie. Sie ersetzen Ideologie durch Verschwörungstheorien.
Entsprechend perfide setzt das Regime inzwischen alle unter Druck, die für Aufklärung sorgen. Die preisgekrönten investigativen Zeitungen und Online-Medien Batum Lebi und Netgazeti sind schon seit Jahren einem Hin und Her von Steuernachzahlungen, Kontosperrungen, politischem Druck, Kampagnen und Verhaftungen ausgesetzt.
Wenn du meinst, dass du gerade eine Schwierigkeit überwunden hast, wenn du aus den Schulden herausgekommen bist, wenn die Sperrung deines Kontos aufgehoben wurde, dann schlagen sie wieder zu.
Ziele, Hoffnungen und Wertvorstellungen werden systematisch attackiert.
Als sie gemerkt haben, dass wir unserer Arbeit wieder Sauerstoff zufügen können, haben sie wieder auf Steuern bestanden. Sie versuchen uns finanziell zu ersticken. In einem Interview hat Bedzina Ivanishvili gesagt, dass er uns auslaugen wird. Wir werden sie erschöpfen.
Der Staat soll nicht kritisiert, sondern als heilige Größe gefeiert werden. Und kein Journalist, kein aufsässiger Aktivist darf von ihm Rechenschaft verlangen, ihn angreifen oder gar kontrollieren wollen. Soweit die Regeln, wie aus dem Handbuch für Autokraten.
Sie sind hier effektiver und effizienter als die Russen. Sie konnten schon auf die Erfahrung und das Unterdrückungswissen zurückgreifen und es mit Maßnahmen anderer autoritärer Länder kombinieren. Sie haben das Beste aus allem gemacht. Und das ging unglaublich schnell. Alle staatlichen Institutionen wurden gekapert.
All the state institutions, but they have not captured the minds of the people.
Aber den Verstand der Menschen haben sie nicht gekapert. Und genau das gibt uns die Freiheit, dass wir hier sitzen und ich dir dieses Interview in aller Offenheit geben kann.
Die Menschen wehren sich mit vereinten Kräften gegen den georgischen Traum vom russischen Weg. Die Freiheit, so die leidenschaftliche Überzeugung, darf man sich nicht von deren Feinden entwenden lassen. Sie haben die Nase voll von Klicken und Ausbeutern und stehen für ihre demokratische Selbstachtung ein. Wir boykottieren diese Regierung. Wir akzeptieren diese illegitime Regierung nicht. Und deshalb nehmen wir keine staatliche Unterstützung an. Wir sagen nein. Denn so können sie uns kriegen. Wenn wir ihr Geld nehmen, mit dem Regime kollaborieren, dann verlieren wir unsere Freiheit.
Was man eben nicht kaufen kann, letztlich ist die Seele des Volkes.
Eine ernste Frage, die in Georgien dabei in der Luft hängt. Wen soll man anrufen, wenn man Hilfe braucht? Vor der Ilija-Universität sitzen ein paar Studenten auf der Treppe, reden und rauchen. Ginge es nach dem Regime, würden hier nicht mehr als diese zwei Dutzend studieren. Um 90% soll die Ilija-Universität ihre Studentenschaft reduzieren. Das sieht eine sogenannte Hochschulreform vor. Der Angriff auf Bildung und Aufklärung ist rabiat. Die Schulzeit sowie der Bachelor- und Masterstudiengang werden jeweils um ein Jahr gekürzt, was den Anschluss an europäische Bildungssysteme aushebelt. Insgesamt 3 Jahre weniger Bildung spielen Bedzina Ivanishvilis Plänen zu, Georgien in eine Geldmaschine zu verwandeln. Schon heute blühen Cyberkriminalität und Callcenter.
Der georgische Traum verwandelt Georgien in ein Land der billigen Arbeitskräfte, die dann in diesen Betrieben diese neue Geldelite besitzt, beschäftigt werden. Ja, also Georgien muss praktisch in eine Ressourcenrepublik verwandelt werden mit dieser quasi kolonialen Führungsschicht. Der georgische Traum hat die Logik, alles was Gewinn bringt, gilt. Vor allem ja für die eigene Tasche natürlich. Und alles andere ist irrelevant.
Dass die Kürzungen und die Reduktion der Studiengänge die Ilija-Universität im Besonderen treffen, ist kein Zufall. Es ist eine international renommierte Hochschule, in Georgien die beste und begehrteste, erst knapp 20 Jahre alt, mit einem engagierten Personal, das für die Wissenschaft lebt, nicht so sehr von ihr. Ilija-Studenten bilden den regimekritischen Kern der Gesellschaft.
Und gerade weil diese Leute auch an Werten orientiert sind und von Werten überzeugt sind, werden sie von einem autoritären bzw. totalitären Regime als Herausforderung gesehen. Ein solches Regime möchte sich mit dem eigenen Nihilismus durchsetzen und alle, die für Werte aufstehen, sind da suspekt. Und aus diesem Grund soll jetzt die Ilija auch letztlich zerstört oder zerschlagen werden.
Im Foyer der Universität steht auf einem großen Transparent: Wir sind nicht zu verkaufen. In Tbilisi kursieren Gerüchte, dass der georgische Traum es auch auf die Immobilie in bester Lage abgesehen haben könnte. Bildung war zudem der Sektor, in dem die europäische Integration besonders fortgeschritten und erfolgreich war. Dieser Europakurs wird nun ausgerechnet von Regierungsmitgliedern torpediert, die selbst deutsche Universitäten besucht haben.
Der Premierminister hat in Düsseldorf promoviert, der Parlamentsvorsitzende hat in Saarland in Jura promoviert, einer der wesentlichen Täter, der im Verfassungsgericht war und Vizejustizminister ist und die ganze Zeit diese repressiven Gesetze vorbereitet, der hat wiederum an der Humboldt promoviert.
Was ist Ministerpräsident Irakli Kobachidze, Parlamentspräsident Shalva Papuashvili und Merab Turava, bis Ende Juni stellvertretender Justizminister, bloß in Deutschland Schreckliches widerfahren, dass sie so demokratiefeindlich sind und sich an den Rockschoß der Reaktion hängen, rätseln viele Georgier spöttisch. Ausgerechnet in Deutschland promovierte Juristen höhlen den Rechtsstaat aus.
Georgia doesn't accept. Georgia is not Belarus.
Georgien akzeptiert das nicht. Georgien ist nicht Belarus.
Georgi Kandelaki bebt. Er ist Historiker und hat die lange Perspektive im Blick.
Es ist nicht möglich, das Land einfach in 2 Jahren autoritär umzubauen. Zu viele Generationen haben zu viel geopfert für die Idee einer demokratischen Gesellschaft und lassen nicht zu, dass diese Idee in nur 2 Jahren von einem Typen zerstört wird, der zu Hause Haie hält.
Die enge Kooperation des georgischen Traums mit Russland und die Gerüchte, dass Putin möglicherweise etwas gegen Bidzina Ivanischwili aus dessen Moskauer Jahren in der Hand haben könnte, hat in weiten Gesellschaftskreisen zu einem stetig wachsenden Vertrauensverlust gegenüber dem georgischen Traum geführt. Selbst die georgische Erinnerungspolitik gibt sich plötzlich kniefällig gegenüber dem Putin-Regime.
Die Beschränkungen nahmen von Jahr zu Jahr zu, bis sie 2023 2 sehr wichtige Archive geschlossen haben, das KGB-Archiv und das Zentralarchiv der Kommunistischen Partei. Und die Frage ist, warum? Warum will die Regierung eines unabhängigen Georgiens die Geschichte der kommunistischen Verbrechen unterdrücken? Sollte es nicht Georgiens Interesse sein, den sowjetischen Totalitarismus allen zugänglich zu machen?
Georgi Kandelaki ist der Direktor des Soviet Past Research Laboratory, kurz SOFLAB, in Tbilisi. Die Initiative von Wissenschaftlern und Aktivisten setzt sich für eine Aufarbeitung des Stalinismus ein, für eine aufklärerische Erinnerungspolitik und stößt neuerdings an vielsagende Grenzen.
Das Verhalten des georgischen Traums, die Schließung der Archive, beweist die Verbindung zu Putin. Recherchen würden die Sowjetunion ja in ein, ich sag mal, schlechtes Licht rücken. Und das mögen die Russen nicht.
In unmittelbarer Nachbarschaft zum georgischen Parlament liegt in der Pavle Ingorokva-Straße die ehemalige Zentrale der sowjetischen Geheimpolizei Cheka. Unter Stalin ab 1934 des NKWD. Das Haus Nummer 22 ist ein unscheinbarer Bau aus der Vorkriegszeit. Keine Tafel, nichts erinnert daran, dass in den Kellern und Verliesen tausende georgische Intellektuelle, Dissidenten und vermeintliche Staatsfeinde verhört, gefoltert und hingerichtet wurden. Heute sind in dem Haus Eigentumswohnungen, die kalten Verliese werden als Kartoffelkeller genutzt.
Das Cheka-Gebäude illustriert den Bruch mit der Erinnerung. Die Russen haben viel investiert, um aus sowjetischer Geschichte eine Waffe zu machen. In Georgien haben sie besonders in das Image von Stalin investiert. Sie verkaufen ihn der georgischen Öffentlichkeit als ein patriotisches Symbol. Stalin ist ein Brand geworden, eine Marke. Jeder kennt diesen Typen mit dem Schnurrbart und weiß, dass es dahinter eine Geschichte gibt. Das ist das Resultat des Erfolgs russischer Propaganda. Man kann ihn sogar messen. Seit der georgische Traum an der Macht ist, wurden 12 Stalin-Denkmäler in Georgien aufgestellt.
Der georgische Traum setzt auf Nationalismus, fördert Patriotismus, verherrlicht das Patriarchat und hofiert die Orthodoxie. Die Zukunft ist die Vergangenheit. Ein Angebot, das die Mehrheit in Georgien entschieden ablehnt.
Es ist bei weitem nicht so, dass dieser Repressionskurs gelingt. Und die Realität ist, dass auch die Totalitären zum Teil entdecken müssen, zu ihrer Bestürzung, dass Leute wirklich an Werte glauben.
Next Station, Liberty Square.
Der Widerstand hält an. Noch ist nicht ausgemacht, welche Form die Zukunft in Georgien annimmt. Für die Anhänger einer europäischen Perspektive ist es ein äußerst zermürbender Kampf. Der Schriftsteller Achille Kikoze betont die Wucht des Schmerzes über den autokratischen Umschwung.
Die europäischen Ideen sind hier sehr real. Menschen gehen dafür ins Gefängnis. Wir erleben hier gerade das, was Orpheus durchgemacht hat. Er will Eurydike berühren, aber sie verschwindet. Europa ist da, wir können es sehen, aber wir können es nicht berühren.
So viel Fernweh sollte Europa nicht gleichgültig lassen. Es gäbe eine ganze Reihe von machtvollen Interventionen in diesem Repressionskurs des Ruling Team. Georgien braucht Europa. Und Europa braucht Georgien.